Grüß Gottle. Ich bin Thorsten Karbe und komme ursprünglich aus Süddeutschland. Aber ich dachte, jetzt muss ich doch Sie heute Morgen auch so begrüßen. Es wird keine Mundartpredigt. Ja, schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Vor allen Dingen, ich habe festgestellt, ich habe hier in der FEG ein Pfingst-Abo. Ja, als Frank Kohlmeier vor etlichen Wochen mich anfragte, ob ich nicht an Pfingsten hier den Gottesdienst, die Predigt halten könnte, musste ich lachen. Hat er erst überhaupt nicht verstanden, er ist ja noch ein bisschen neuer da. Ne? Er sagt, du, ich weiß nicht, ob das jetzt die dritte oder vierte Pfingstfest ist, wo ich hier die Predigt halte mittlerweile. Also von daher, ich wurde schon öfter an Pfingsten gefragt, ob ich hierher komme. Aber ich komme gerne und er war auch vor 3 Wochen bei uns und ich fahre morgen in Urlaub und dann predigt bei uns nächsten Sonntag Jan. Also von daher sind wir da in einem stetigen Austausch. Ja, der Geist der Wahrheit, darum soll es heute in diesem Gottesdienst gehen. Und ich möchte uns gerne zunächst einmal, das ist nicht der Predigttext, aber uns noch einige Verse aus der Apostelgeschichte lesen. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ja, das sind aus der zweiten Apostelgeschichte die Verse, mit denen uns das Pfingstwunder beschrieben wird. Und vielleicht muss man sagen, ist das ja auch der Grund, warum manche von Ihnen gerade gesagt haben, ja, auf die Frage, was Sie mit dem Heiligen Geist erlebt haben, ja, ich habe jetzt nichts Spektakuläres zu berichten. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine gewisse Not unter uns Christen. Wie können wir eigentlich über und mit dem Heiligen Geist sprechen? Denn wenn man jetzt dieses Pfingstwunder ansieht, dann war das ja etwas, was viele Menschen begeistert hat, was viele Menschen ergriffen hat, wo viele Menschen nachher anfingen zu staunen über das, was auf einmal Wunderbares unter ihnen passiert ist. Und ich habe so für mich das Bild gehabt, das war vielleicht so ein bisschen wie letzte Woche der Katholikentag, so ein Gottesdienst vorm Schloss, für alle sichtbar, hörbar. Oder wenn wir jetzt vor den Sommerferien auch wieder im Schlossgarten von der Allianz unseren großen Gottesdienst haben. Und wenn dann alle singen und sich freuen, ist das dann immer das Zeichen, dass der Heilige Geist wirkt? Braucht es immer im Grunde Flammen auf dem Kopf? Braucht es immer den Wind, das Brausen? Braucht es immer die Menge? Oder ist der Heilige Geist nicht auch manchmal gerade da, wo wir still sind, wo wir ruhig sind, wo wir vielleicht gerade mit nur einer anderen Person zusammen sind? Und ich möchte vielleicht auch deutlich machen, das Wirken des Geistes können wir überhaupt nicht einschränken. Und das ist nicht an große oder kleine Zahlen gebunden, das ist nicht an Spektakuläres gebunden, sondern das ist etwas, was uns geschenkt wird in der jeweiligen Situation, worüber wir auch nicht verfügen können. Ich habe mal gerade mir persönlich die Frage gestellt, wo habe ich das letzte Mal den Heiligen Geist für mich erfahren? Das war auf einer Intensivstation, wo ich eine Frau auf ihrem letzten Weg begleitet habe. Und da waren wir alleine und der Heilige Geist war da. Das war nichts Spektakuläres, sondern es war einfach, dass ich an ihr am Bett saß und ihr die Hand gehalten habe, nochmal Lieder gesungen habe, ein Gebet gesprochen habe, sie gestreichelt habe und ich danach einfach gemerkt habe, wie friedlich sie einschlafen konnte und ich dann persönlich für mich sehr demütig und sehr beschenkt nach Hause gefahren bin. Wo ich aber auch dieses tiefe Empfinden hatte jetzt, das war ein ganz friedlicher Moment und da war der Heilige Geist auf dieser Intensivstation in diesem kleinen ab, das wird ja oft manchmal nur mit solchen Leinwänden abgeteilt, in diesem kleinen Bereich war der Heilige Geist da. Also gar nichts Spektakuläres mit Flammen oder sowas, aber zu spüren, doch, da war der Heilige Geist. Und deshalb ist die Frage natürlich, gerade wenn wir heute an Pfingsten drüber nachdenken, was macht eigentlich Gemeinde zur Gemeinde, wenn wir über den Geist der Wahrheit reden? Und da merke ich, dass wir natürlich gerade in unserer Zeit damit auch ein großes Problem haben. Also dieses Lied, O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein, hat ja eine Aktualität, mittlerweile auch in unserer Zeit. Denn wenn wir mal überlegen, was ist eigentlich Wahrheit, dann werden wir merken, das wird ist zunehmend schwieriger zu beantworten. Weil im Grunde, was sind denn allgemeingültige Wahrheiten? In unserer Gesellschaft, würde ich mal sagen, gibt es doch einen Abbruch von Wahrheiten. Und jeder, der auftritt und behauptet, er hat die Wahrheit, wird ja schon verdächtigt, dass er die Menschen missbraucht oder für seine eigenen Ideologien oder so etwas im Grunde dann einspannen möchte. Oder wer behauptet, ich kenne die Wahrheit, wird als intolerant angesehen. Oder Wahrheit ist in unserer Gesellschaft kein beliebtes Thema. Und wir leben ja auch gerade, egal wo wir hingucken, im öffentlichen Leben, viel wird mit Halbwahrheiten gearbeitet, mit halben Informationen. Und wenn wir dann als Christen sagen, wir haben aber oder wir kennen den Grund der Wahrheit, ja, dann merken wir, dann ecken wir an. Dann werden wir ganz schnell auch überprüft, wie sieht das dann bei euch aus? Und dann wird ganz häufig, wenn wir sagen, der Geist der Wahrheit, dann werden wir zum Beispiel an ethischen Maßstäben gemessen. Und dann wird uns vorgehalten, ja, aber ihr Christen seid doch auch nicht besser. Ja, wenn man da mal bei euch hinguckt, dann habt ihr auch viel Dreck am Stecken, wie man so sagt. Ihr seid auch schuldig. Also wie habt ihr das Recht, uns zu sagen, was Wahrheit ist? Und dann merken wir, dann ist es schon auch schwierig, über den Geist der Wahrheit zu reden. Und deshalb müssen wir nochmal drauf gucken, was ist eigentlich jetzt in der Bibel, was ist das mit diesem Geist der Wahrheit? Und der Predigttext, der steht heute im Johannesevangelium. Und ich lese uns aus dem Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Ich nehme noch den Vorspann aus Vers 4 mit. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Jesus spricht hier noch, bevor er am Kreuz erhöht wird, bevor er stirbt und aufersteht, zu seinen Jüngern. Und das, was er den Jüngern eigentlich sagt, ist, ich verlasse euch jetzt, ich gehe. Und da müssen wir erstmal sagen, das ist erstmal, wenn einer mir sagt, der mir so nahe steht, mit dem ich so eng verbunden bin, ich gehe jetzt, dann löst das erstmal Schmerz und Trauer aus. Und ich glaube, das sollten wir auch immer dabei bedenken beim Wirken des Heiligen Geistes. Jesus verspricht in uns, Jesus verheißt in uns als den Tröster. Dieses Wort steht auch wirklich im Neuen Testament an dieser Stelle, Tröster. Einer, der uns Trost spendet, weil der, mit dem wir so eng verbunden sind, nicht mehr unter uns ist. Und ich glaube, das ist das, was auch eine Realität von uns Christen ist. Keiner von uns hat jemals Christus gesehen. Und doch vertrauen wir darauf, dass er der auferstandene Herr ist, dass er wiederkommen wird und dass er auch mein Leben zu einem Ziel, zu seinem Ziel bringen wird. Aber ich habe ihn ja noch nie gesehen. Und deshalb brauche ich den Heiligen Geist, ich brauche den, der mich tröstet. Und ich denke, das ist manchmal auch ganz wichtig, dass der Heilige Geist etwas ist, und das meine ich eben auch mit dem Spüren. Trost muss man spüren. Ja, und trösten, wenn Sie ein Kind trösten wollen, dann sagen Sie nicht, ach, das ist nicht so schlimm und wenn du heiratest, ist das wieder vorbei oder sowas, sondern Trost ist dann, wenn Sie das Kind einfach in den Arm nehmen, dann brauchen Sie gar nicht mehr viel sagen. Oder wie ich das gerade dann von dem Sterbebett dieser Frau gesagt habe, das, was sie wahrscheinlich noch bis zum Ende gespürt hat, war, dass ich sie gestreichelt habe und ihr die Hand gehalten habe. Das heißt also, Trost ist etwas, was wir immer wieder auch spüren müssen, wo wir erfahren müssen, dass einer da ist, der mich kennt und sieht und einfach merkt, wie es mir geht. Ich habe da immer noch so ein schönes Bild. Während meiner Ausbildungszeit, so nach einem Jahr, durfte ich den ersten Gottesdienst halten. Und dann dachte ich, na gut, dann, so wie ich es gelernt habe, bereite ich eine Predigt vor. Das war auch gar nicht so das Problem, das ging auch. Aber dann ging es ja darum, ich musste dann in der Gemeinde, wo ich hin bin, musste ich mit den Absprachen treffen. Und der Pfarrer hat gar nicht dran gedacht, da gibt es ja so viel Kleingedrucktes zwischen den Zeilen, das hat er mir alles nicht gesagt. Und dann kam ich in diesen Gottesdienst und dann habe ich versucht, erstmal den Organisten, ja, ich habe gesagt, ich weiß ja nicht, was Sie so für Lieder in der Gemeinde bekannt sind, suchen Sie die aus, sagt er, das macht immer der Pfarrer. Da sage ich, ja, super. Also habe ich Lieder ausgesucht, das ging dann noch. Aber dann kam ich in diesen Gottesdienst und jetzt wusste ich ja nicht, was die Gemeinde alles mit mir macht. Weil die stand auf, wo ich es nicht erwartet habe, die hat sich hingesetzt, wo ich es nicht erwartet habe. Die hat all das gemacht, wie sie sonst gewohnt war, aber das hat mir keiner gesagt. Und dann stand ich da vorne und mir ging der Schweiß runter. Ich war sowas von fertig. Ja? Und dann standen die schon wieder auf. Ja, dann dachte ich, was mache ich denn? Und dann sagte einer der Presbyter, der machte immer so, okay, beten ist immer gut. Ich hab nie mehr in einem Gottesdienst so viel gebetet wie in diesem Gottesdienst, weil das Tolle war, immer wenn ich gebetet habe, haben die sich wieder gesetzt. Ja, aber das hat mir der Pfarrer nicht gesagt. Also bis ich zur Predigt kam, war ich nervlich schon völlig fertig. Ja, ich war durchklatschnass, durchgeschwitzt. Und dann ging ich auf die Kanzel, der letzte Ton. Ich dachte, jetzt stehen sie bestimmt wieder auf. Und sie standen auf. Ich war das von mir nicht gewohnt, dass die den Kanzelgruß gewohnt waren. Also habe ich wieder wie ein Weltmeister gebetet. Dann predigt, ich sage Amen. Ich dachte schon, jetzt, na, wupp, standen sie wieder auf. Also ich wieder gebetet. Und dann hatte ich kein Fürbittegebet vorbereitet, weil das Problem war, all das, was ich im Fürbittegebet eigentlich beten wollte, hatte ich schon vorher gebetet. Also ich war in diesem Gottesdienst wirklich fix und alle und musste dann gleich in den Nachbarort. Ja, in den Nachbarort und musste dort eben den zweiten Gottesdienst halten. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich saß im Auto und bin da gefahren, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich war wirklich fertig. Die Gemeinde hatte mich echt rund gemacht. Ne? Und ich stieg aus dem Auto aus und dann kam eben einer aus der anderen Gemeinde und sah mich und sagte nur, junger Bruder, komm mal mit. Und dann ging er mit mir in die Sakristei Und dann legt er mir so die Hand auf die Schulter und dann sagt er, ich bete jetzt für dich. Und dann sagt er, lieber Jesus, du siehst, dieser junge Bruder, er ist gerade wirklich angespannt und jetzt gib ihm die Gewissheit, gib ihm deinen Geist, dass er jetzt in deinem Namen dein Wort verkündigt und schenke ihm die innere Ruhe. Und ja, und ich war so überrascht, der Mann kannte mich ja eigentlich gar nicht, aber der hat gesehen, wie es mir geht und wusste genau in dem Moment, was ich jetzt brauche. Dass er mir einfach nochmal die Hand auflegt, dass er für mich betet, dass ich einfach merke, jetzt gehst du in den zweiten Gottesdienst und wirst ruhig. Und ich muss auch sagen, in diesem zweiten Gottesdienst, die sind lange nicht so viel aufgestanden. Und ja, es war aber einfach, ich fand, das hat mich so bewegt, wie dieser ältere Bruder, sag ich wirklich, das gesehen hat und gemerkt hat, was ich jetzt brauche. Diesen Zuspruch, diese Vergewisserung. Und ich glaube, das ist genau das, was wir als Christen immer wieder brauchen, dass wir durch den Heiligen Geist diese Vergewisserung haben, dass Jesus zu dir sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir in deinen guten Zeiten, ich bin mit den Zeiten, wo du jubelst, wo du dich freust, wo du die Hände in die Luft wirfst, aber ich bin auch da, wo du ganz niedergeschlagen bist. Da, wo du dich von allen verlassen fühlst, wo du resignierst, da bin ich bei dir und nehme dich in meine Arme. Und ich glaube, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, dass wir die Nähe, dass wir die Gegenwart Jesu spüren dürfen. Und wir brauchen das, wir brauchen diesen Trost immer wieder neu. Und das braucht das Kind, das brauchen wir Erwachsene, egal wie alt wir sind, dass einer da ist und wo wir diese Vergewisserung haben, ich bin an deiner Seite. Und dann merken Sie, natürlich ist es schön, wenn wir so ein ganz tolles Erlebnis haben, wo wir wirklich entzündet werden, ja, entflammt sind sozusagen. Aber es ist manchmal schlichtweg auch das, dass wir den Trost einfach brauchen. Einer, der mich in den Arm nimmt. Und das ist das, was Jesus sagt. Ich gehe weg von euch, aber ich lasse euch nicht allein. Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Und dass ihr dem gewiss sein dürft, dass ihr das dem Vertrauen schenkt, dass ihr das als die Wahrheit, die euer Leben trägt, erkennt. Dazu braucht ihr den Tröster, braucht ihr den Heiligen Geist. Und genau das ist, die Jünger haben es damals noch nicht verstanden, deshalb sagt Jesus auch, es hilft jetzt gar nicht, wenn ich euch jetzt noch mehr erzähle. Ja, ihr versteht ja jetzt nicht, was in den nächsten Tagen auf euch zukommt, denn er spricht ja dann von seinem Tod, von seiner Kreuzigung und von seiner Auferstehung. Und deshalb sagt er erst einmal, seid getrost, auch wenn ich von euch weggenommen werde, werde ich durch den Geist bei euch sein. Und er wird euch trösten, er wird euch vergewissern. Und das nächste ist, dieser Geist, sagt er dann, er wird euch, es ist der Geist der Wahrheit und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Da denke ich, ist auch etwas wichtig, dass wir das erkennen dürfen, erstmal ganz persönlich, dass wir merken, dass wir oft am Willen Gottes vorbeileben, dass wir oft den Willen Gottes nicht tun. Dass wir mit dem, was wir sagen, was wir tun, andere verletzen, dass wir andere enttäuschen und dass wir eben doch immer wieder auch unwahrhaftig sind. Und wenn wir dann in den Spiegel schauen, dass wir dann sagen, ja, eigentlich bin ich doch ein ganz anderer. Und ein Mädchen aus einem Jugendkreis hat mal Folgendes aufgeschrieben: Seit Jahren schon laufe ich mit einer Maske umher. Sie ist mein zweites Gesicht geworden. Ich habe gelernt, wie man es macht, die Schwächen zuzudecken und die Gefühle zu verbergen. Ich lächle verbindlich, aber mein Lachen ist nicht echt. Ich lege Sicherheit an den Tag, aber in Wirklichkeit spiele ich Theater. Ich tue so, als fiele mir alles in den Schoß, als irrte ich nie, als hätte ich weder Sehnsucht noch Heimweh. Warum bin ich nicht so, wie ich wirklich bin? Wenn ich allein und für mich bin, fällt die Maske vom Gesicht. Wenn dann einer käme und sagte, ich mag dich so, wie du bist, ich brauche dich. Wenn hier Jesus vom Geist der Wahrheit spricht, dann ist es auch erstmal die Wahrheit über meinem Leben. Dass ich vielleicht in den Spiegel schaue und dann auch all das sehe, was ich nicht liebenswert an mir finde. Da, wo ich dann mal im Stillen auch ehrlich von mir werden kann und sagen kann, ja, eigentlich sollte das doch ganz anders sein. Und da sagt Jesus auch, und da schenke ich euch den Geist der Wahrheit. Nicht, um euch bloßzustellen. Nicht, um euch vor anderen vorzuführen. Nicht, um vor anderen eure Fehler in aller Öffentlichkeit auszubreiten. Sondern ich komme und möchte, dass all das, was in deinem Leben an Zerbruch, an Schmerz, an Schuld da ist, es gesagt hat, gerade dann, wenn alle Masken fallen, wenn ich nichts mehr spielen und vorspielen kann, wenn vielleicht alles einmal offenbar wird, wie schön ist das dann, wenn einer sagt, ich mag dich so, wie du bist, ich brauche dich. Wir als Christen, als Gemeinde Jesu Christi, sind keine Perfektionisten. Und es gibt die perfekte Gemeinde nicht. Sondern das, was uns der Geist deutlich macht, sind, dass wir alle immer wieder schuldig werden vor Gott und auch an anderen Menschen. Wenn man so will, ist das die Ursünde, das, was im Grunde seit dem Sündenfall in dieser Welt regiert und Realität ist, dass wir merken, dass wir an Gottes Willen vorbeileben. Und dann auch merken, dass wir uns am meisten damit selber schaden. Aber das ist der Geist der Wahrheit, der eben auch sagt, ich weiß darum, aber ich lasse dich nicht los. Ich stelle dich nicht bloß, sondern ich will dir den Mut geben, dass du so zu deinen Schwächen und auch deinen Fehlern stehen kannst und dass du darüber nicht verzweifeln musst, weil ich dir bezeuge, dass dein Herr Jesus Christus gerade dafür führt. Und dann können wir, glaube ich, anfangen, ehrlich zu werden vor uns selber. Da muss ich aber sagen, das kann manchmal bei anderen Menschen unverständlich sein, wenn wir das sagen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren hatten wir so einen Nachbarschaftskaffee. Und da war eine Frau, da weiß ich auch, die sagt mir das jedes Mal, dass sie mit Kirche nichts anfangen kann, aber alle ihre drei Kinder waren bei uns in den Jugendgruppen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Und zum Kaffee kam sie auch. Und für uns einen Flohmarkt hat sie auch veranstaltet. Aber sie hat betont, du weißt, ich glaube nicht daran. Und dann saßen wir da beim Kaffee. Und dann sagte sie zu mir, Thorsten, du bist ein guter Mensch. Da habe ich frech, wie ich mir gesagt, ja, danke, dass du das erkannt hast. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, okay, das war ein bisschen vorlaut, aber ich sagte, jetzt pass mal auf, du, ich bin gar kein guter Mensch. Und da habe ich ihr jetzt versucht, das deutlich zu machen, dass ich eben auch Schwächen habe, dass ich schuldig werde an anderen Menschen. Das hat die nicht verstanden. Dann hat sie gesagt, so kann man doch gar nicht leben. Wenn du dauernd denkst, dass du im Grunde schuldig bist, dass du anderen etwas schuldig bist, dass du Fehler machst, dann sage ich, ja, aber das ist doch gerade deshalb, warum ich jetzt Christ bin, dass ich das erkannt habe. Da gibt es jemanden für mich, der sagt, so wie du bist, liebe ich dich. Und so wie du bist, nehme ich dich an. Und vor allen Dingen, dass Jesus sagt, du musst dich nicht erst ändern, damit ich dich liebe. Sondern ich nehme dich jetzt so an, wie du jetzt bist, mit all deiner Schuld, mit all deiner Sünde. Und ich will dir durch meinen Geist helfen, dass du dein Leben anders führen kannst, anders gestalten kannst. Bei uns in der Welt ist es ja immer so, wir müssen immer erst was leisten und denken, gerade ich muss was leisten, damit ich geliebt werde. Und Jesus sagt, ich liebe dich und ich will dir helfen und will dich durch meine Liebe verändern, durch was wir Christen geschenkt bekommen haben. Und ich glaube, das ist das, was wir anderen Menschen immer wieder bezeugen sollen. Dass wir eben wissen um unsere Schwächen und unsere Fehler, aber dass wir nicht verzweifeln, sondern dass wir getrost sein dürfen, dass unser Gott uns nicht verstößt, sondern dass er uns annimmt, dass er uns rechtfertigt. Das finde ich ja auch stark. Dann, wenn ich nichts mehr vorzubringen habe, wenn ich mich nicht mehr verteidigen kann, wenn ich einfach dastehe und alle können mich zu Recht anklagen, und wenn dann einer sagt, Moment, stopp, ich stelle mich vor dich. Ihr habt kein Recht mehr, ihn zu verklagen. Das ist Jesus. Und das ist das, was wir durch seinen Geist erkennen dürfen. Er stellt sich dann schützend vor uns. Und das Dritte, was er eben sagt, der Fürst dieser Welt, der Satan, hat kein Anrecht mehr an euch. Er hat nicht mehr das Recht, euch anzuklagen. Durch mein Leiden und Sterben und durch meine Auferstehung hat er den Prozess gegen euch endgültig verloren. Das ist das, was Jesus uns bezeugt. Und ich glaube, das darf uns dann auch tiefen Grund zur Freude haben, dass wir wirklich auch mal laut jubeln dürfen, dass wir uns freuen dürfen. Ich muss das so sagen, wenn ich jubel, das geht immer ganz schlecht, dann erschrecken immer alle. Ja, deshalb muss ich immer zum Jubeln ins Fußballstadion gehen, da fällt es nicht so auf. Ne? Aber eigentlich würde ich mir das manchmal wünschen, dass wir einfach auch mal Gott einfach danken dürfen und dann wirklich einfach auch mal laut rufen dürfen und jubeln dürfen über die Freude, dass er das für mich getan hat und dass ich seinen Geist habe und durch seinen Geist gewiss sein darf, dass er mein Vater ist, dass er mein Bruder ist, mein Fürsprecher ist. Und dann kann eine tiefe Freude auch in Schmerz und Leid in meinem Leben ganz tief sich bei mir hineinkommen. Dann muss ich nicht heucheln, dann hilft mir dieser Geist der Wahrheit auch ehrlich zu mir selber zu sein und zu anderen zu sein und vor allen Dingen auch ehrlich zu sein vor Gott. Aber ich darf wissen, er liebt mich so, wie ich bin und so will er mich gebrauchen. Und er will mich durch seinen Geist verändern. Und das ist dann wahres Pfingsten. Dann haben wir nicht die Flämmchen auf dem Kopf, aber die Flamme tief im Herzen, die uns dieses Brennen und dieses Leuchten schenkt. Und das wünsche ich uns, dass dieser Geist der Wahrheit auch bei uns einzieht, dass er uns verändert und dass das in uns brennt. Amen.